Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe ebenso beim Abendmahl gedacht, ihr seid ja alle hier schön an mir vorbeigelaufen. Wie toll, so viel einzigartige, wundervolle Menschen. Es war ein richtiger Genuss, euch vorbeilaufen zu sehen. Richtig klasse. Ich soll ganz liebe Grüße auch ausrichten von Werner. Werner und Brigitte sind zu einem Predigtdienst in Stuttgart-Vaihingen heute Morgen. Und wir werden weitermachen in unserer Predigtreihe. Was ist normal? Ich habe die Tage einen lustigen Post gelesen. Da hat jemand geschrieben, also übersetzt so viel wie, wenn Paulus die Gemeinde in Amerika sehen würde, bekämen wir einen Brief. Und ich meine das jetzt gar nicht nur auf Amerika bezogen, hätte jetzt Deutschland da gestanden, hätte ich es genauso lustig gefunden. Genau, aber irgendwie hat mir das gefallen. Ich dachte, ja, wir sind zwar nicht in einem der Paulus, sondern im ersten Petrusbrief, aber den Schmunzler hat es mir doch abverlangt. Gut, das Thema heute ist neues Leben, verändertes Verhalten. Wir sind 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 5, ich lese sie zum Einstieg vor. Da heißt es, Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und die Toten. Interessanter Text zur Einführung in die Predigtreihe hatten wir schon erwähnt, dass dieser Brief an die Christen in Kleinasien in der heutigen Türkei geschrieben wurde, die sich wegen ihres Glaubens an Jesus in Bedrängnis und Verfolgung befunden haben. Sie wurden wegen ihres Glaubens an Jesus angefeindet und wie es aus dem Text auch schon hervorgeht, waren sie scheinbar tatsächlich auch körperlichen Misshandlungen ausgesetzt. Und wenn man den Brief dann so liest, wird einem schnell bewusst, dass es beim Christsein eben nicht um etwas geht, was wir noch so als Sahnehäubchen auf unser sowieso schon gutes Leben noch so mit draufnehmen, sondern dass das eine ganz andere Dimension hat. Glaube nicht nur so, wo er uns reinpasst in die eigene Lebensplanung, wo wir uns so das rauspicken, was uns gefällt und das andere zur Seite legen und dann doch irgendwie machen, was wir eigentlich wollen. Wenn wir das lesen, wird uns bewusst, dass es beim Christsein um eine Lebensentscheidung mit weitreichenden Konsequenzen geht. Leid, Schmerz, bisweilen sogar den Tod mit eingeschlossen. Und da, wo unser Glaube beginnt, einen Preis zu kosten, überlegt man sich dann doch genau, was man glaubt und was auch nicht, gell? Ich habe die Tage mal ein Zitat gelesen, da hat jemand geschrieben, über Glauben kann man reden, für Überzeugungen stirbt man. Ich glaube, es verdeutlicht ganz gut, um was es geht. Ja, glauben kann man viel, aber wenn es darum geht, dass etwas kostet, dann überlegt man sich sehr, sehr gut. Und nur für Dinge, von denen man wirklich überzeugt ist, ist man auch bereit, einen Preis zu bezahlen. Das andere ist es uns nicht wert. Die Bibel verheißt uns auch nirgends, obwohl wir das gerne hätten, dass wenn wir Jesus nachfolgen, immer nur alles Sonnenschein und Happy Clappy ist. Ganz im Gegenteil, er sagt hier Petrus, macht euch daher seine Einstellung zu eigen. Welche Einstellung? Die Bereitschaft, auch für den Glauben zu leiden. Warum? Das ergänzt er gleich mit, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Wir sollen uns also von Anfang an damit auseinandersetzen, dass unser Glaube auch einen Preis kosten kann, damit, wenn die Herausforderungen kommen, wir vorbereitet sind und sie dann auch bewältigen können. Petrus schreibt diesen Brief, um den Christen Mut zu machen, ihren Glauben kompromisslos zu leben. Kompromisslos zu leben, da wo er angefeindet wurde, wo er angegriffen wurde, wo Menschen sie nicht verstanden haben, warum sie ihr Leben verändert haben, warum sie auf einmal bei Dingen nicht mehr mitgemacht haben, wo sie doch früher dabei waren. Und ich glaube, dass es eine Sache ist, die die verfolgte Kirche trotz schlimmer Verfolgung so stark sein und auch immer stärker werden lässt. Und das ist eine Kompromisslosigkeit in ihrer Hingabe an Jesus. Und ich glaube, das ist was, wovon wir uns alle etwas abschneiden können. So dieses, wenn du einfach keine Wahl hast, wie alles auf eine Karte zu setzen. Zu sagen, entweder Jesus oder eben nicht. Ja, ich glaube, dass das ganz viel mit unserem Glauben macht. Mit Jesus leben, für Jesus leben, mit allen Konsequenzen, hingegeben leben in allen Bereichen des Lebens. Weil, wenn wir anfangen, so viele Kompromisse zu machen, dann fangen wir an, ein kraftloses und langweiliges Christsein zu leben. Und wenn du manchmal denkst, dass dein Christsein langweilig ist, dann fordere ich dich mal heraus, darüber nachzudenken, ob das daran liegen könnte, dass du zu viel Kompromisse in deinem Glauben machst. Da, wo wir anfangen, Jesus zur ersten Priorität unseres Lebens zu machen, wo wir ihm erlauben, tatsächlich in alle Bereiche unseres Lebens hineinzukommen, da kommt seine übernatürliche Kraft in unser Leben, die uns dann, so wie der Text auch sagt, hilft, durch Herausforderungen und im schlimmsten Fall sogar durch Verfolgung und durch Leiden durchzugehen. Dann heißt es, denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, das hat ja mit unserer Realität sehr wenig zu tun, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ich finde das eine ganz spannende Gegenüberstellung, die er da vornimmt. Also er sagt letztendlich, die Bereitschaft für Jesus, nicht nur zu leiden, weil dich irgendjemand blöd findet oder das irgendwie nicht ernst nimmt, sondern da, wo du auch bereit bist, körperliche Leiden auf dich zu nehmen, das bringt scheinbar als Resultat eine Abwendung von Sünde mit sich. Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Die Bereitschaft, für Jesus zu leiden, fördert scheinbar eine Entschlossenheit und eine Bereitschaft, nicht mehr unser eigenes Leben zu leben, sondern uns vom Willen Gottes für unser Leben bestimmen zu lassen. Nicht mehr unsere menschlich selbstsüchtigen Wünsche sollen unser Leben bestimmen, sondern das, was Gott für unser Leben möchte. So, wir sind ja gerade aus der Passions- und Osterzeit herausgekommen und wir haben diesen Text auch gelesen am Impulsabend, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, diese bekannte Szene. Und interessanterweise sehen wir diese Sache ja da ganz deutlich. Jesus hat der Sünde entsagt, indem er bereit war, Leiden auf sich zu nehmen. Indem er im Garten Gethsemane gesagt hat, wenn es irgendwie möglich ist, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus war nicht scharf drauf, da durch zu müssen. Es war ihm klar, dass er einen hohen Preis wird bezahlen müssen, dass er Schmerzen und Leid ausgesetzt sein wird. Aber dann sagt er diese krassen Worte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wisst ihr, im Vaterunser beten wir das so oft so nebenbei, ja, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wissen wir, was wir da beten? Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir bereit, dass Gottes Wille auch tatsächlich in unserem Leben der entscheidende Faktor ist? Ich merke, dass dieser Teil in der Leidensgeschichte von Jesus mich immer irgendwie ganz arg berührt. So, weil man so spürt, diese Angst auch vor dem, was da kommt und diese Bitte, wenn es möglich ist, lass es vorübergehen. Und dann aber doch diese Klarheit in der Entscheidung, letztendlich nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das finde ich sehr bewegend. Der Teufel hat Jesus ja vorher in der Wüste auch schon versucht. Er hat gesagt, hey, du bekommst von mir die Herrschaft der ganzen Welt ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tod, ohne Kreuz, einfach so, wenn du nur ein einziges Mal vor mir niederfällst und mich anbetest. Letztendlich war das ja der Moment, in dem sich unsere Zukunft entschieden hat. Jesus hätte der Versuchung nachgeben können. Er hätte dem Leid aus dem Weg gehen können, aber er hat es nicht getan. Aus Liebe zu uns. Er ist dem Vater treu geblieben. Er hat sich diesen Leidensweg nicht erspart, sondern er hat seinen Willen dem Willen des Vaters untergeordnet. Auch die Bereitschaft für uns zu leiden, für dich, für mich ganz persönlich, um für uns einen Ausweg zu schaffen, raus aus Sünde, raus aus Schuld, raus aus Scham, raus aus Versagen, raus aus Verlorensein. Dein Wille geschehe. In dieser Haltung sollen wir Jesus folgen. Und wie sieht es ehrlich in unserem Leben aus? Es gibt Dinge, da fällt es uns leicht, klar, natürlich, das verstehen wir, das ist gut. Und ich glaube aber, dass es in jedem unserer Leben Bereiche gibt, wo das nicht so einfach ist. Wo wir merken, da kostet es einen Preis. Wo wir merken, da sind wir herausgefordert, unseren Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen. Wirklich zu vertrauen und zu glauben, dass Gott es gut meint. Und dass seine Gedanken und Pläne und Ordnungen zum Segen für unser Leben sind und nicht zum Nachteil. Wie sieht es aus mit dein Wille geschehe in unserem eigenen Leben? Sind wir bereit für so eine radikale Entscheidung, die nicht nur so ein bisschen was Nettes noch in unser Leben dazu bringt? Und ich glaube, den Willen Gottes über unseren eigenen zu stellen, das bedarf einer grundsätzlichen Entscheidung. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Du bist der Herr meines Lebens. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron, sondern du. Ich gebe dir, was ich bin und was ich habe. Ich gebe dir meine Zeit. Ich gebe dir meine Lebensplanung. Ich gebe dir meine Wünsche. Ich gebe dir meine Hoffnungen. Ich gebe dir meine Träume. Ich gebe dir mein Geld, meine Identität, meine Sexualität, alles, was zu mir gehört, ich bin bereit, dir hinzugeben. Und ich will mich dem unterordnen auch, was dein Wille für mein Leben ist. Sind wir bereit, Jesus wirklich alles hinzugeben? Jesus hat diese Grundsatzentscheidung vor der Versuchung getroffen und deshalb bekam er in der Versuchung die Kraft zu widerstehen. Ich habe so ein Wortspiel gefunden, die Tage, da stand Light-Version versus Light-Version. Fand ich irgendwie einen ganz spannenden Gedanken. So wählen wir die Light-Version des Glaubens, also mit vielen Abstrichen und Kompromissen und wo wir zwar mit Jesus leben, aber irgendwie doch unser eigenes Ding machen. Oder wählen wir die andere Version, die vielleicht auch beinhaltet, Leid zu erleben? Für unseren Glauben? Ich denke, in unserem Kontext ist es ja weniger die Verfolgung, sondern mehr die Verführung. Die Verführung eben, lauwarm zu leben, Kompromisse zu machen, Dinge weich zu spülen, bis es irgendwann passt, sodass wir uns letztendlich gar nicht mehr verändern müssen. Und Leute, wir sind so kreativ, wenn es darum geht, Ausreden zu finden, wenn es darum geht, warum das jetzt gerade für uns in unserer Situation nicht gilt oder passt oder wie auch immer. Neues Leben, verändertes Verhalten. Dann sagt er, ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen, Saufen, Götzendienst. Ihr habt getan und mitgemacht, was die anderen gemacht haben. Aber eines Tages werden sich alle verantworten müssen. Ich würde mal sagen, zusammenfassend sagt Petrus hier, ein neues Leben mit Gott bringt ein verändertes Verhalten mit sich, Punkt. Ja, ein neues Leben mit Gott lässt dich nicht so, wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ja. Ein neues Leben mit Gott bringt ein verändertes Verhalten mit sich. Wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen, können wir nicht einfach weiterleben wie davor. Und er nimmt dann ja ein ganz paar praktische Beispiele raus. Das sind sicherlich nicht die einzigen, aber er erwähnt einfach ein paar Dinge. Er sagt, es geht nicht mehr um unsere menschlich selbstsüchtigen Wünsche. Es geht nicht mehr nur um ich, mich, meiner, mir, segne doch uns vier. Es geht um anderes wie nur meine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Es geht um den Willen Gottes als erste Priorität in unserem Leben. Er spricht aber auch davon, keine Ausschweifungen und das Ausleben unserer Begierden. Letztendlich spricht er von Maßlosigkeit und sexuellem Fehlverhalten. Die Bibel gibt der Sexualität einen klaren Rahmen von Sicherheit und Schutz und von der Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Ein Mann, eine Frau, die sich verbindlich füreinander entscheiden und ihre Sexualität auch in diesem Rahmen der Ehe leben. Das ist anders. Das ist für Leute heute gar nicht mehr vorstellbar oder zu fassen. Ja? Ich habe manchmal mit Leuten Gespräche, die können das wirklich nicht verstehen. Also versteht ihr, weil es so anders ist zu dem, was die Gesellschaft lebt, zu dem, was wir im Fernsehen sehen, zu dem, was für so viele Menschen ganz normal zu sein scheint. Gott gibt uns eine ganz andere Richtung in seinem Wort vor. Er spricht über Alkoholexzesse und maßlosen Umgang mit Essen und Trinken. Vielleicht könnte man da sagen, auch im erweiterten Sinn spricht er unser Konsumverhalten an. Wie gehen wir um mit diesen Dingen? Wo trinken wir zu viel? Wo geben wir dem Essen einen zu hohen Stellenwert? In welchem Maß konsumieren wir Dinge? Und versteht mich nicht falsch, ich schließe mich da voll mit ein. Also Netflix ist für mich eine Herausforderung. Ja, ich gucke gerne schöne Filme und Serien. Und früher hast du eine 45-Minuten-Folge in einer Woche gehabt und in der nächsten Woche die nächste. Und heute hast du die Möglichkeit, 5 Staffeln mit 20 Folgen an einem Wochenende zu gucken. Ja, ein paar lachen, ein paar geht es genauso wie mir. Ja, ein Maß zu finden mit dem, was uns alles möglich ist, mit einem Klick alles sofort zu haben, auf alles Zugriff zu haben, das braucht ein neues Maß an Disziplin. Ja, das fordert uns heraus, also mich fordert es heraus. Ich habe manchmal angefangen, Sachen gar nicht zu gucken, weil ich wusste, wenn ich anfange, kann ich nicht aufhören. Oder sagen wir mal so, es fällt mir schwer. Ja, dann wird es noch eine Folge, ach, noch eine, dann ist es 3 Uhr nachts, denkst du, oh, nur noch 5 Stunden Schlaf, nur noch 4 Stunden Schlaf. So, ja, nicht immer, keine Angst, aber ab und an mal. Ja, so, und ich merke ja, es ist so einfach, über Maßlosigkeit bei Menschen zu reden. Fangen wir doch mal bei uns an. Fangen wir mal bei uns an zu sagen, wo fordert mich das heraus, ein gutes Maß zu finden? Vielleicht hast du mit Essen und Trinken gar keine Probleme, aber mit was anderem. Vielleicht hast du im Bereich von Sexualität keine Probleme, aber du guckst zu viel. Also da, jeder wird sich da irgendwo finden. Wo geht es darum, ein Maß zu halten? Und dann spricht er noch einen Punkt an, der im ersten Moment immer ein bisschen fremd klingt, wenn es um das Thema Götzendienst geht. Aber letztendlich meint Götzendienst ja nicht nur, ich bete einen anderen Gott an oder ich bete ein Götzenbild an, sondern es meint letztendlich, was nimmt in deinem Leben die Stelle von Gott ein? Darum geht es beim Götzendienst. Was betest du mit deinem Leben an? Und ich glaube, dass wir von Gott her so geschaffen sind als Menschen zur Anbetung. Wir beten alle etwas an. Die Frage ist, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber wir beten etwas an, weil Gott uns so angelegt hat. Wir können Menschen anbeten. Menschen können einen Stellenwert für uns haben, der schwierig ist. Ja? Das kann Wohlstand sein, dass es mir gut geht, dass ich alles habe und immer mehr habe. Das kann zu einem Götzen in unserem Leben werden. Aber auch ganz andere Dinge. Streben nach Erfolg und Anerkennung. Ich will wer sein, ich will gesehen werden, ich will, dass Menschen mich anerkennen. Ernährung kann zu einem Götzen werden. Ich habe das wirklich auch schon erlebt, dass wenn sich alles nur noch ums Essen dreht oder was man nicht essen sollte oder was man wann essen sollte und dein ganzer Kopf dreht sich nur noch ums Essen letztendlich, das kann auch zu einem Götzen werden. Schönheit kann zu einem Götzen werden. Immer besser aussehen. Es reicht irgendwie nie, was man isst oder was man hat. Ja, da kommt das ganz schön ins Leben rein auf einmal. Ja, es ist nicht mehr so weit, ja, Götzendienst, das haben die früher gemacht. Nein, so ist es nicht. Wir haben alle etwas, wo wir mit unserem Herzen dranhängen und wo wir aufpassen müssen, dass es nicht den Platz von Gott in unserem Leben einnimmt. Sport kann zu einem Götzen werden. Ja, wenn alles sich nur noch drum dreht, wer hat wann gespielt und wie viele Punkte und das ist das Erste, was man, ja, also ich will nichts ausschließen. Ja, so die Frage ist, wem oder was geben wir die erste Priorität in unserem Leben? Und all die Dinge sind ja an sich nicht schlecht, aber wenn sie den falschen Platz einnehmen und wenn sie zu unserem alles bestimmenden Fokus werden, dann wird es schwierig und dann kommt etwas in Schieflage. Und letztendlich spricht er das hier an. Und auch als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, stehen wir ja in dieser Gefahr, die Sehnsucht, die in uns ist, schnell zu stillen mit Dingen, die einfach da und die verfügbar sind. Ja, ist ja nicht so, dass wir das nicht wüssten, dass Jesus unsere Sehnsucht stillen will, dass er uns geben will, was wir wirklich brauchen. Aber im Alltag greift man halt auch mal schnell zu dem, was irgendwie schneller verfügbar ist oder was gefühlt schneller Befriedigung verschafft oder was uns einfach ein gutes Gefühl gibt, schnell. Die Frage ist dann immer, wie nachhaltig, ne? Jetzt müsste eigentlich das Beispiel kommen, dass Fastfood ja auch nicht lang satt macht, aber ich liebe Fastfood. Deswegen kommt es nicht. Wenn wir Jesus und dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann kann es sein, dass wir spüren, dass wir Dinge auf einmal nicht mehr machen können, die wir vorher tun konnten. Eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes ist, uns von Sünde und Schuld zu überführen. Das bedeutet, wenn wir Raum machen in unserem Leben für Jesus, wenn wir Raum machen in unserem Leben für den Heiligen Geist, dann fangen wir an, sensibler zu werden für das, was ihm wichtig ist, für die Dinge, die ihm gefallen, aber auch für die Dinge, die ihm nicht gefallen. Es ist als Mensch möglich, dass wir diese Stimme unterdrücken, ja, dass wir sie wegschieben. Es ist möglich, sein Gewissen abzustumpfen, indem man einfach immer wieder Dinge tut, die falsch sind. Beim ersten Mal fühlt es sich noch schlecht an, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal schon ein bisschen weniger. Und dann machst du irgendwas ganz oft und dann ist dein Gewissen irgendwann abgestumpft. Aber glaub mir, in dem Moment, wo du wieder mehr Raum machst für Jesus, wo du im Heiligen Geist Raum einräumst, da wird dein Gewissen wieder sensibilisiert und du merkst auf einmal, da gibt es Dinge, die gehen jetzt einfach nicht mehr. Also ich habe das in meinem eigenen Leben in ein paar Situationen so erlebt. Es gibt Dinge, die kann ich einfach mir heute nicht mehr anschauen, weil ich merke, dass es Jesus nicht gefällt, weil ich merke, dass der Heilige Geist das nicht will. Ja? Und dann will ich dem auch keinen Raum geben. Oder dass man ja, Sachen mitgemacht hat, so wie der Text es sagt. Vielleicht mit anderen in Dingen sich irgendwie da verfangen hat und auf einmal merkst du, es geht einfach nicht mehr. Die Prioritäten werden anders, das Gewissen wird sensibilisiert und Gott zieht uns in die Richtung, wo er will, dass wir ganz nah bei ihm sind. Das Gute ist, dass egal, wo wir da drin stecken, wir Gott immer und überall um Vergebung bitten können, dass Gott gnädig ist und dass Gnade aber auch nie Ausrede, sondern Befähigung ist. Wir können jetzt sagen, ja, Gott ist gnädig, vergibt alles, ich mache einfach das weiter. Nee, Gnade hat Jesus richtig viel gekostet. Wir haben das heute gefeiert im Abendmahl. Und Gnade meint nicht billige Gnade im Sinne von, ach, dann hole ich mir wieder Vergebung ab, sondern es meint, Gott befähigt dich durch seinen Geist, anders zu leben. Gott befähigt dich, anders zu leben. Gott befähigt dich, Dinge zu überwinden, die du vielleicht aus eigener Kraft nicht hinter dir lassen könntest, die du aus eigener Kraft nicht fähig wärst zu lassen. Aber da mache ich dir Mut, wenn es das gibt, mach Raum für mehr von Jesus, mach Raum für mehr vom Heiligen Geist, weil er ist diese Überwinderkraft in uns, die uns hilft, auch Dinge hinzubekommen, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Und dann sagt Petrus interessanterweise noch, wenn du dann anfängst, anders zu leben, wird es nicht jedem gefallen. Nicht jeder wird dir applaudieren und sagen, schön, dass du jetzt nicht mehr mitmachst, finde ich richtig toll. Ja, sondern da steht ganz im Gegenteil, die Leute wundern sich. Ja, sie reden schlecht, weil da jemand ist, der auf einmal anders lebt, der Dinge eben nicht mehr so macht, wie sie. Vielleicht sind sie dadurch auch mit dem eigenen Fehlverhalten konfrontiert, das mag man ja auch nicht. Ne? Wenn jemand einem den Spiegel vor die Nase hält, ist ja die Haltung ganz oft, dann lehnt man das erstmal ab. Ja? Und letztendlich spricht Petrus das hier einfach an und er sagt, das kann passieren. Wenn wir ein Leben leben, wie es Gott gefällt, wenn wir ein verändertes Leben leben, dann findet es nicht nur Beifall und Bewunderung, sondern das kann uns einen Preis kosten. Da müssen wir bereit sein, genau hinzuschauen. Jesus nachzufolgen ist also eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen für unser ganzes Leben. Jesus die Herrschaft über unser Leben zu geben, von Jesus als unserem Herrn zu sprechen, bedeutet, dass wir seinen Willen über unseren eigenen Willen stellen, dass wir uns seinem Willen unterordnen. Warum? Nicht aus einer Religiosität. Ich habe die Woche ein Zitat gelesen, da hat jemand gesagt, Religiosität ist immer gnadenlos. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Religiosität ist immer gnadenlos. Es geht nicht darum, dass wir Gesetze einhalten um der Gesetze willen, sondern es geht um diesen Gott, der dahinter steht, der uns wirklich liebt, der uns geschaffen hat, der weiß, was uns auf Dauer gut tut. Und manchmal gibt es Dinge, die tun uns im Moment gut, aber die werden uns auf Dauer nicht gut tun. Und lass uns doch dieses Vertrauen investieren, dass wenn Gott sagt, das ist die Richtung und ich möchte, dass du dich in dieser Spur bewegst, dass er das nicht tut, um uns den Spaß zu verderben, dass er das nicht tut, um uns zu begrenzen, sondern dass er das tut, weil er will, dass unser Leben auf Dauer gelingt. Weil er will, dass Segen nachhaltig in unser Leben fließt. Weil er will, dass unsere Beziehungen gelingen. Weil er will, dass es uns gut geht auf Dauer. Sind wir bereit, die Leitversion mit G und H einzutauschen gegen die Bereitschaft, Jesus, koste es, was es wolle, ich will dir nachfolgen. Ich bin bereit, auch einen Preis zu bezahlen. Ich bin bereit, auch Dinge aufzugeben, wenn du sagst, dass du einen besseren Plan und bessere Gedanken für mich hast. Sind wir bereit, ein neues Leben, ein veränderndes Leben zu führen? Wir werden ein Lied jetzt singen, das heißt Stück vom Himmel. Und da lade ich uns einfach ein, Gott auch eine Antwort zu geben. Da heißt es in einer Textzeile, nur um dich soll es gehen. Mein Herz sucht nach dir, ich gebe dir alles hin. Und ich will uns Mut machen, uns diesen Fragen zu stellen auch. Sind wir bereit, Jesus wirklich zur ersten Priorität in unserem Leben zu machen? Sind wir bereit, Gottes Willen über unseren eigenen zu stellen? Sind wir bereit, einen Glauben an Jesus zu leben, der sich bewusst ist, dass das eine Konsequenz auch in unser Leben, in unseren Alltag bringt? Dass Gott unseren Charakter verändern will, an unsere Haltungen ran möchte? Ich bin so erinnert an eine Geschichte, die ich mal gelesen habe, wo jemand in eine Gemeinde kam und ihm jemand in einer ganz unfreundlichen Art und knotterigen Art und Weise begegnet ist. Und dann hat jemand gesagt, na, das war eine komische Begegnung, der war sehr unfreundlich. Und dann sagt jemand, ach ja, das ist der so und so, der ist schon immer so. Was eigentlich als eine Entschuldigung gedacht war, ist eigentlich eine Katastrophe. Wenn jemand schon immer so war und lebt als Christ und ist 30 Jahre später noch genauso knodderig und unfreundlich, dann hat er das Entscheidende nicht verstanden. Ja, sich auszuruhen auf dem, es war schon immer so oder ich bin halt so. Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Die Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich will mich verändern lassen. Ich will eine Frau nach deinem Herzen sein. Ich will ein Mann nach deinem Herzen sein. Ich will ein Leben leben, das dich ehrt. Ich will ein Leben leben, das dir Freude macht. Ich will ein Leben leben, wo dein Geist rausfließt zu Menschen hin, die dich noch nicht kennen. Ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben. Wird uns deswegen alles gelingen? Nein. Aber Gott wird uns helfen und der Heilige Geist wird uns Gelingen geben. Da, wo wir fallen, stehen wir wieder auf, probieren wir es nochmal. Und dann machen wir es beim nächsten Mal besser und sagen, es wird nie klappen, es war halt schon immer so. Ja? So selbsterfüllende prophetische Worte, die in eine falsche Richtung gehen. Dann sagen wir, Gott hat mich fähig gemacht, durch seinen Geist zu überwinden. Gott hat mich fähig gemacht, anders zu leben. Gott hat mich fähig gemacht, verändert zu leben. Und nur weil Dinge schon 30 Jahre so sind, heißt es nicht, dass sie die nächsten 30 auch noch so bleiben müssen. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort uns manchmal auch einfach herausfordert. Und das ist, was ich an Predigtreihen auch mag, dass wir nicht nur die Texte nehmen, die schön sind und wo es Applaus gibt von jedem und jeder, die ganz toll findet, sondern dass dein Wort auch in die Tiefe geht, dass es uns herausfordert und dass es uns immer wieder auch ermutigt, unser eigenes Leben zu überdenken, zu reflektieren und auch von falschen Wegen umzukehren. Und ich danke dir, Jesus, dass Vergebung bei dir immer möglich ist, wegen dem, was du für uns getan hast. Danke, dass du bereit warst, für uns Leid auf dich zu nehmen. Danke, dass du uns vorgemacht hast, wie das aussehen kann. Danke, dass du von uns nicht etwas erwartest, was du selbst nicht bereit warst zu geben. Jesus, und als Liebe zu dir wollen wir leben, wie es dich ehrt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, wo wir sie brauchen. Ich bitte dich, dass du unsere Gedanken füllst mit dem Wissen, mit dir ist alles möglich. Mit dir können wir überwinden, mit dir können wir Dinge verändern in unserem Leben. Nicht, weil wir so gut sind oder wir so stark sind, sondern weil du es bist. Danke, Jesus, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen, weil wir wissen, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Danke, dass deine Gebote nicht eine Eingrenzung sind im Sinne von Spaß verderben, sondern weil du gute Gedanken über unser Leben hast und weil du möchtest, dass unser Leben aufblüht und sich entfaltet. Jesus, und ich bete, dass diese Entscheidung in unseren Herzen reift, nicht nur Christsein so mitzunehmen, sondern hingegeben zu leben an dich, Jesus. Dich zur ersten Priorität zu machen in unserem Leben. Und ich bete, Gott, dass du uns überführst, da wo Dinge in Schieflage geraten sind. Ich bete, dass du uns überführst, wo Dinge, die in die falsche Richtung gegangen sind. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit offenen Armen auf uns wartet. Danke, Jesus. Amen.